die Gesellschafterin. »Nun, Dr. Lloyd«, wandte sich Miss Hellyer an den Arzt, »wissen Sie keine aufregenden Geschichten?« Sie lächelte ihm zu. Es war das Lächeln, das allabendlich das Theaterpublikum bezauberte. Jane Hellyer wurde manchmal die schönste Frau Englands genannt, und eifersüchtige Kolleginnen pflegten einander zuzuraunen. »Jane ist natürlich keine Künstlerin. Sie kann nicht spielen, wenn Sie mich richtig verstehen. Es sind einfach diese Augen.« Und diese Augen waren in diesem Moment schmachtend auf den grauhaarigen Junggesellen Dr. Lloyd gerichtet, der in den letzten 5 Jahren die Kranken im Dorf St. Mary Mead betreut hatte. »Wissen Sie, Miss Hellyer«, meinte Dr. Lloyd, »es passiert nicht viel Unheilvolles und noch weniger Verbrecherisches in St. Mary Mead.« »Aber Doktor«, beharrte Jane Hellyer, »Sie haben doch nicht immer hier gelebt. Sie sind gewiss in der ganzen Welt herumgekommen und an merkwürdigen Orten gewesen, wo etwas passiert sein muss.« »Das stimmt natürlich«, erwiderte Dr. Lloyd, der verzweifelt nachdachte. »Ja, sicher. Ja, ach, ich hab's.« Mit einem Seufzer der Erleichterung sank er zurück. »Es ist schon einige Jahre her, fast hätte ich es vergessen. Aber die Begebenheiten waren seltsam, wirklich sehr seltsam. Und die letzte Koinzidenz, die mir des Rätsels Lösung verschaffte, war ebenfalls sehr merkwürdig.« Miss Hellyer zog eilig ihren Stuhl etwas näher zu ihm heran. Die anderen schauten ihm ebenfalls sehr interessiert entgegen. »Ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen die Kanarischen Inseln kennt«, begann der Doktor. »Die müssen wundervoll sein«, warf Jane dazwischen. »Sie liegen sicher in der Südsee, nicht wahr? Oder im Mittelmeer?«
»Ich habe sie auf meinem Weg nach Südafrika besucht«, bemerkte der Colonel. »Die Landspitze von Teneriffa bietet bei Sonnenuntergang einen wunderschönen Anblick.«
»Der Zwischenfall, den ich beschreibe, ereignete sich auf der Insel Gran Canaria, nicht auf Teneriffa. Vor einer Reihe von Jahren war ich gesundheitlich nicht auf der Höhe. Infolgedessen musste ich meine Praxis in England aufgeben und ins Ausland gehen. Ich praktizierte damals in Las Palmas, der Hauptstadt von Gran Canaria, und genoss das Leben dort sehr. Schiffe aus allen Teilen der Welt kommen nach Las Palmas. Manchmal bleiben sie nur ein paar Stunden, manchmal ein paar Tage. Im ersten Hotel dort, im Metropol, sieht man Leute aller Rassen und Nationalitäten, Zugvögel. Selbst die Leute, die nach Teneriffa gehen, bleiben erst ein paar Tage hier, bevor sie zu der anderen Insel hinüberfahren. Meine Geschichte beginnt im Metropolhotel an einem Donnerstagabend im Januar. Es wurde getanzt und ein Freund und ich saßen an einem kleinen Tisch und sahen zu. Es waren mehrere Engländer und Angehörige anderer Nationen da, aber die meisten der Tänzer waren spanischer Herkunft. Als das Orchester einen Tango spielte, waren nur 6 Paare spanischer Nationalität auf dem Parkett. Sie tanzten alle sehr gut und wir sahen bewundernd zu. Besonders eine Frau erregte unsere lebhafte Bewunderung. Groß, schön und geschmeidig bewegte sie sich mit der Grazie einer halbgezähmten Leopardin. Sie hatte so etwas Verderbliches an sich. Ich sprach mit meinem Freund darüber und er pflichtete mir bei. Solche Frauen, meinte er, haben unbedingt eine Vergangenheit. Das Leben geht nicht an ihnen vorüber. Schönheit ist vielleicht ein gefährlicher Besitz, sagte ich. Es ist nicht nur Schönheit, beharrte er. Es ist noch etwas anderes. Sieh sie dir doch einmal an. Sicherlich passiert ihr vieles oder es passiert ihretwegen. Wie ich schon sagte, das Leben wird nicht spurlos an ihr vorübergehen. Sie wird im Mittelpunkt seltsamer und aufregender Ereignisse stehen. Man braucht nur einen Blick auf sie zu werfen und man weiß Bescheid. Er machte eine Pause und fügte dann lächelnd hinzu, ebenso wie du nur einen Blick auf die 2 Frauen da drüben zu werfen brauchst, um zu wissen, dass nichts Ungewöhnliches sich je in ihrem Leben ereignen wird. Sie sind wie geschaffen für eine sichere, eintönige Existenz. Ich folgte seinen Blicken. Die 2 Frauen, auf die er anspielte, waren Reisende, die eben erst angekommen waren. Ein Dampfer vom holländischen Lloyd hatte Las Palmas gerade angelaufen und die ersten Passagiere waren bereits von Bord gegangen. Auf den ersten Blick sah ich, was mein Freund meinte. Es handelte sich um 2 Engländerinnen, die richtig nette Sorte, die man so oft im Ausland antrifft, so um die 40 herum, die eine war blond und vollschlank und die andere dunkel und ein wenig überschlank. Beide, noch gut erhalten, wie man sozusagen pflegt, trugen schlichte, unauffällige und leichte Tweed-Kostüme und gebrauchten offensichtlich keinerlei Make-up. Und wie mein Freund schon bemerkte, würden sie nie etwas Aufregendes oder Besonderes erleben, wenn sie auch die halbe Welt durchreisten. Mein Blick wanderte zurück zu unserer geschmeidigen Spanierin mit ihren oft halb geschlossenen, glutvollen Augen, und ich musste lächeln. »Die Ärmsten«, seufzte Jane Hellier. »Aber ich halte es wirklich für töricht, wenn jemand so gar nichts aus sich macht.« »Fahren Sie fort, Doktor«, bat Mrs. Bantry. »Ich höre gern Geschichten von geschmeidigen spanischen Tänzerinnen. Darüber vergesse ich ein wenig, wie alt ich inzwischen bin.« »Leider muss ich Sie enttäuschen«, entschuldigte sich Dr. Lloyd. »Die Geschichte dreht sich nämlich gar nicht um die Spanierin.« »Nein? Nein.« Mein Freund und ich hatten uns sehr geirrt. Im Dasein der spanischen Schönheit ereignete sich nicht das Geringste, das man als interessant oder aufregend hätte bezeichnen können. Sie heiratete später einen Angestellten in einem Schifffahrtsbüro. Und zur Zeit, als ich die Insel verließ, hatte sie bereits 5 Kinder und war recht korpulent. Nein, meine Geschichte dreht sich um die beiden Engländerinnen.
»Ist Ihnen etwas zugestoßen?« hauchte Miss Hellier.
»Ihnen ist etwas zugestoßen, und zwar gleich am nächsten Tag.«
»Wirklich?«
Bevor ich an dem Abend ausging, warf ich aus Neugierde einen Blick in das Gästebuch und entdeckte die Namen sehr schnell. Miss Mary Barton und Miss Amy Durant aus Little Paddocks, Corton Weir Bucks. In dem Augenblick hatte ich nicht die leiseste Ahnung, wie bald ich diesen beiden Namen wieder begegnen sollte und unter was für tragischen Umständen. Am folgenden Tag hatte ich mich mit einigen Freunden für ein Picknick verabredet. Wir wollten mit dem Auto quer über die Insel zu einem Ort fahren, der, soweit ich mich nach so langer Zeit noch erinnern kann, Las Nieves hieß und in einer wohlgeschützten Bucht lag, wo wir unseren Lunch essen und später baden wollten, wenn wir noch Lust dazu hatten. Dieses Programm führten wir auch durch, nur brachen wir reichlich spät auf, sodass wir schon unterwegs picknickten und später nach Las Nieves weiterfuhren, um vor dem Tee noch etwas zu schwimmen. Sobald wir uns dem Strand näherten, nahmen wir einen ungeheuren Tumult wahr. Die ganze Bevölkerung des kleinen Dorfes schien dort versammelt zu sein. Als man uns sah, stürzten einige der Inselbewohner sofort auf unseren Wagen zu und begannen, uns sehr erregt die Situation zu erklären. Da mein Spanisch nicht sehr gut war, dauerte es eine Weile, bis ich alles verstand. Aber schließlich hatte ich begriffen. 2 verrückte Engländerinnen waren ins Wasser gegangen und eine davon war zu weit hinausgeschwommen und dadurch in Schwierigkeiten geraten. Die andere war ihr nachgeschwommen und hatte versucht, sie an Land zurückzubringen, doch auch ihre Kraft hatte versagt. Sie wäre ebenfalls ertrunken, wenn nicht ein Mann in einem Boot hinausgerudert wäre und beide zurückgebracht hätte. Eine davon rettungslos verloren. Sobald ich die Sache erfasst hatte, drängte ich mich durch die Menschenmenge und eilte ans Ufer. Zuerst erkannte ich die beiden Frauen nicht. Die rundliche Figur in dem schwarzen Badekostüm und der eng anliegenden grünen Bademütze rief keine Erinnerung in mir wach, als sie ängstlich zu mir aufblickte. Sie kniete neben ihrer Freundin und machte etwas ungeschickte Wiederbelebungsversuche. Als ich ihr sagte, dass ich Arzt sei, stieß sie einen Seufzer der Erleichterung aus, und ich schickte sie sofort in eine nahegelegene Hütte, damit sie sich abtrocknen und etwas anderes anziehen konnte. Eine der Damen aus meiner Gesellschaft begleitete sie. Ich selbst bemühte mich vergeblich um die ertrunkene Frau, es steckte kein Funke Leben mehr in ihr, und schließlich musste ich meine Wiederbelebungsversuche resigniert einstellen. Ich gesellte mich dann zu den anderen in der kleinen Fischerhütte und versuchte der zweiten Dame, die traurige Nachricht so schonend wie möglich beizubringen. Die Überlebende hatte jetzt Straßenkleider an, und ich erkannte in ihr sofort eine der beiden Engländerinnen, die am Abend vorher angekommen waren. Sie nahm die Trauerbotschaft ziemlich gelassen entgegen. Offenbar spielte die Aufregung über das ganze Geschehen eine größere Rolle als irgendwelche persönlichen Gefühle.